Gut, ich möchte ganz kurz zusammenfassen, was wir letztes Mal über Feuerbach gemacht haben. Etwas kürzer als sonst, wenn wir schon einigermaßen im Verzug sind. Und darum, ich möchte nachher zu Marx gehen und vielleicht durch Marx hindurch noch die Bestimmung des Willens kurz andeuten. Ich weiß nicht, wie weit wir heute kommen. Also, bei Feuerbach haben wir gesehen, die Gesamtnatur ist Gattung aller Gattungen. Und die Gattung ist immer die Totalität aller Individuen. Die Individuen sind die Totalität aller ihrer sinnlichen Eigenschaften. Und diese Gesamtnatur, die alles einschließt, vermittelt auch alles in sich, nämlich speziell Sinnlichkeit und Denken bei Feuerbach, Sein und Bewusstsein, ne? Individualität und Universalität natürlich, weil sie also Gesamtheit einschließt. Ne? Und ist als Gegenstand, als Erkenntnisgegenstand für die ganze menschliche Gattung vorhanden. Also die Einzelperson erkennt nicht das Ganze, aber die Gattung Menschheit soll dieses Ganze erkennen. Die Gattung ist zugleich auch jeweils das Wesen der einzelnen seienden, sinnlich vorhandenen Individuen. Und dieses Wesen im Menschen soll sich dann eben gesellschaftlich verwirklichen, in erster Linie in der Liebe realisiert es sich. Sie erinnern sich an den Satz Homo homini Deus als Alternative zu Homo homini lupus des Hobbes. Wiedersehen, danke. Und im Rahmen dieser Gesamtharmonie der Natur ergibt sich dann für Feuerbach auch, dass das Streben des Menschen, der Einzelperson nach dem eigenen Glück zugleich immer in Rücksichtnahme auf alles andere basiert, was außerhalb dieses Menschen da ist, also auf die anderen Menschen und auf die anderen Dinge in der Natur, auf die Tiere und so weiter. Und diese Unendlichkeit der Natur insgesamt ist also der Grund von allem, es ist der Seinsgrund von allem, es ist zugleich der Wesensgrund von allem, also gibt allem die wesentliche Bestimmung und ist für die Menschen das absolute Maß von Theorie, Praxis und Gesellschaft. Wir haben aber gesehen, dass Feuerbach bei dieser, man könnte fast sagen, Patentlösung des Begründungsproblems und der Weltdeutung zwei wesentliche Differenzen missachtet, nämlich die Differenz von Sinnlichkeit und Denken, nicht? Weil bei ihnen beides irgendwie bruchlos ineinander übergeht. Diese Differenz lässt aber seinen empirischen Wahrheitsanspruch scheitern, weil in der Erfahrung immer diese Differenz da ist, wir haben schon darüber gesprochen. Die zweite Differenz, die er nicht mit einbezieht oder nicht entsprechend berücksichtigt, ist die Differenz zwischen der empirischen Begrenztheit, also eigentlich eine unendliche Endlichkeit, die wir auch anfangs besprochen haben, und der Universalität oder Totalität. Das geht für ihn einfach ineinander über. Diese Missachtung wirkt sich so aus, dass genau genommen, wenn man es dann kritisch betrachtet, das, was er als Letztgrund ansetzt, eben diese Gesamtnatur, bloß in die Unbestimmtheit fällt. Das geht über alles Empirische hinaus, die Totalität als solches inhaltlich nicht nachzuvollziehen, wir landen in der Unbestimmtheit. Das ganze Prinzip, das allen zugrunde legt, ist bloß unbestimmt. Und als solches ist es in Wahrheit nichts anderes als das vorausgesetzte Denken selber, das selbst kein Inhalt ist. Das ist ein unbestimmter Begriff von irgendetwas, was vorausgesetzt ist, und das ist in Wirklichkeit immer das Denken als solches. Und dieses Denken weiß an der unendlichen Endlichkeit der empirischen Inhalte immer nur seine eigene Endlichkeit, weil es zwar die Gesamtheit als Begriff umfassen kann, aber an Inhalte gebunden ist, um selbst etwas zu sein. Also wir stehen wieder nach der Kritik an Feuerbach einfach vor der Situation des menschlichen Individuums, dass es sich als endliches Wesen weiß und durch sein Denken halt über die eigene Endlichkeit hinausreicht. Aber das Denken dann wieder an der Endlichkeit bestimmen muss. Und was das andere des Denkens betrifft, sei es jetzt die Sinnlichkeit oder sei es die Individualität, so verschwindet das bei Feuerbach in den reflexiven Zusammenhängen. Es bleibt nicht als Unsagbares, wie er es selber ankündigt, aufrecht. Die Sinnlichkeit ist einfach integriert in den Konflux der Dinge. Das ist in dem Zusammenhang der Dinge. Also Sie sehen, von Feuerbach her, von diesem Empirismus, Materialismus her, gibt es im Grunde genommen keinen Schritt voran. Ganz im Gegenteil, es wird nicht einmal das Motiv verstanden, mit dem Hegel über die empirische Welt, über die Bestimmtheit hinaus zum Anfang seiner Logik weitergegangen ist. Bei Marx, habe ich Ihnen gesagt, gibt es eine grundsätzlich große Übereinstimmung mit Feuerbach, auch was die Idealismuskritik betrifft, ne, das sind für ihn alles Abstraktionen, es gibt keine echte Realphilosophie, spielt sich alles nur im Denken ab und die eigentliche Wirklichkeit ist wie bei Feuerbach in den Sinnengegenständen verankert. Ne, die sinnlichen Gegenstände der Natur, die Naturwesen sind wie auch bei Feuerbach durch Wesenskräfte miteinander verbunden und bilden die gesamte Natur als solche, hier ist das eigentliche Wesen dem Ganzen zugrunde liegt. Der Mensch dann als Gattungswesen, der sich verwirklicht im Rahmen dieser Natur, sodass die Geschichte des Menschen ein Teil der Naturgeschichte wird. Der Unterschied zwischen Feuerbach und Marx, haben wir gesehen, liegt hauptsächlich darin, dass Marx jetzt die Beziehung von Mensch und Natur, ebenso wie die Beziehung von Mensch und Mensch, in der Praxis verankert. Also nicht bloß theoretisch in der Anschauung, wie bei Feuerbach der Schwerpunkt gesetzt ist, und auch nicht in Bezug auf den anderen Menschen in der Emotion, in der Liebe, ja, sondern in der Praxis, wo alles andere schon integriert ist. Die Theorie und die Emotion ist darin integriert. Und der Mensch steht eben durch die Bearbeitung der Gegenstände, also in praktischer Weise, in Stoffwechsel mit der Natur und auf diese Weise zugleich verallgemeinert er sich, macht er sich allgemein sichtbar für die anderen Menschen. Die Tätigkeit, die praktische Tätigkeit ist nicht so wie bei Feuerbach bloß die Anschauung, das sinnliche Vorhandensein, die Verallgemeinerung des Menschen, sondern es muss wirklich zusammengearbeitet werden. Also zusammen und in wechselseitiger Beziehung bearbeiten die Menschen die Natur und die Gesellschaft selbst ist so die vollendete Wesenseinheit des Menschen mit der Natur. In der Gesellschaft tritt dann diese Allgemeinheit in Erscheinung und in Verwirklichung. Aber wir haben auch gesehen, dass diese Verwirklichung der Universalität der Natur, die der Mensch eigentlich leisten sollte über die Arbeit, dass die nicht so ohne weiteres und geradlinig verläuft, sondern im Lauf einer Vorgeschichte einen Umweg macht, nämlich Umwege über die Entfremdung. Weil Menschen eben sich in der Weise veräußern, vergegenständlichen müssen in der Arbeit, daher kann hier auch ein Missbrauch dieser Vergegenständlichung eintreten. Für die Analyse des Geschichtsprozesses, also des bisherigen Geschehens in der Menschheit, zieht Marx die Dialektik Hegels heran, einen dialektischen Dreischritt, also von der ursprünglichen Einheit der Menschen, und wird erzwungen durch die Macht der Natur noch, zuerst einmal eine geschlossene Herde, ne, dann aber allmählich durch die Entfremdung in Antithesen aufgespalten und schließlich am Ende das Ziel als Synthesis wiederhergestellt. Also diese Dreiheit charakterisiert den ganzen Geschichtsprozess, wie Marx ihn interpretiert. Und der Mensch ist darin eben ein gesellschaftlich produzierendes Lebewesen. Gesellschaftlich heißt zugleich, dass er die Universalität der Natur realisiert, weil er sich eben verallgemeinert. Auch hier die Parallelen zu Feuerbach nach wie vor. Und in dieser Weise bringt der Mensch sich selbst hervor. Wirkt durch seine Arbeit aufeinander ein, auf die anderen, und der ganze Prozess der Geschichte ist dann die Selbstveränderung, die Selbstgestaltung, die Selbsthervorbringung des Menschen, wie Marx es versteht. Ja, bitte.
Wie kommt das Marx darauf, dass am Anfang alles vollkommen
Ja, wie er genau drauf kommt, historisch, er nimmt es halt an, wahrscheinlich aus den historischen Forschungen über die Frühzeit. Nicht? Es ist insofern verständlich, als die Menschen einfach in isolierter Weise mit der Natur nicht fertig geworden wären. Ne? Das ist keine Überlebenschance, die einzelne Person am Anfang der Geschichte. Es ist einfach ein Zwang dazu, sich zusammenzuschließen und die Natur in irgendeiner Weise beherrschen und überlebensfähig machen zu können. Ja? Aus diesem äußeren Druck heraus. Ein Einzelwesen geht zugrunde in dieser Zeit. Es ist einfach technisch nicht möglich, sich da über Wasser zu halten.
Ja, das erklärt aber, wie die Menschen von Einzelnen zu Gesellschaft geworden sind.
Nein, das erklärt er nicht. Er beginnt mit der geschlossenen Gesellschaft. Also er nennt es ein Herdenbewusstsein, ne? In der deutschen Ideologie. Die Differenz, die Individualität ist noch gar nicht richtig herausgetreten. Aber sie sind einmal gemeinsam verbunden, um ihre Lebensmittel zu produzieren. Das ist die wesentliche Bestimmung für ihn. Gesellschaftlich produzierendes Lebewesen, das seine eigenen Lebensmittel hervorbringt. Also dieser Dreischritt ist bei Marx angesetzt und die Entfremdung beginnt schon mit der Arbeitsteilung. Die Arbeitsteilung gibt den einzelnen Individuen jeweils andere Aufgaben und dadurch bekommen sie auch andere Interessen und es tritt eine Spannung ein mit dem Gesamtinteresse der Gesellschaft. Die einzelnen Individuen müssen sich anpassen. Also eine Antithese entsteht zwischen Individuum und der ganzen Gesellschaft. Und diese Antithese in den verschiedensten Formen der Entfremdung dann eben muss letztlich wieder zu einer Synthese oder soll, nach Marx muss, zurückgeführt werden. Gut, das war ungefähr der Stand vom letzten Mal, soviel ich sehe. Ja, die Prüfungstermine kennen Sie, heute in 2 Wochen ist der erste, morgen in 2 Wochen der zweite Tag. Ne? Sie können sich schon anmelden über Univis Online, ja? Also die Website von der Universität, dann /UVO, Sie kennen das wahrscheinlich online. Ne? Und da gibt es irgendwo eine Anmeldung für Prüfungen. Da müssten Sie sich eintragen. Von 10 bis 17 Uhr in meinem Zimmer im 3. Stock des NIC, ja, schräg gegenüber von der Bibliothek. Sie kommen mit dem Termin gemeinsam mit der anderen Vorlesung, wo viel mehr Leute sind. Also Sie müssen aufpassen, dass Sie nicht in irgendeinen Haufen hineinkommen, wo lauter Anfänger drinnen sind, ja, und dann gemeinsam die Prüfung machen sollen. Also unterscheiden, welches Thema Sie haben. Und Sie können Ihre Unterlagen heranziehen und wir diskutieren das dann. Ne? Ich möchte 2, 3, 4 Leute höchstens gemeinsam herannehmen. Es wäre natürlich günstig, wenn Sie geschlossen auftreten würden, dass ich wirklich 4 Leute habe und nicht jedes Mal neu prüfen muss, aber das lässt sich so gut wie nicht organisieren. Sie müssen das selber organisieren, dass Sie sich absprechen. Ne? Es gibt also diese ersten 2 Termine, 31.01. 1.2. und dann 28.02. 1.3. Ja, das sind die 2 großen Termine und dann wieder ab März, ab 7. März in der Sprechstunde 11 Uhr ohne weitere Anmeldung. Ja, nur während der Vorlesungszeit, nicht während der vorlesungsfreien Zeit. Wenn Sie sonst einen Termin haben wollen, mit mir ausmachen. Gibt es da noch Fragen dazu? Unterlagen können Sie heranziehen, das habe ich schon gesagt. Ne? Gut, ja, dann habe ich noch einen kleinen Hinweis. Das hat meine Kollegin gebeten, ob es nicht irgendwelche Tonaufnahmen gäbe von dieser Vorlesung. Und es werden ja etliche Aufnahmen gemacht. Ich lege Ihnen da immer ein kleines Zettelchen dazu, wo die E-Mail-Adresse von der Kollegin drauf ist. Oder ist der Kollege? Nein, es ist eine Kollegin. Ja, vielleicht findet sich dann jemand, schreibt sie an und Sie können irgendwas ausmachen. So. Gut, also wir haben schon gesagt, Arbeitsteilung, ja, womit die Entfremdung beginnt. Und die gravierendste Art der Arbeitsteilung, die Marx ins Treffen führt, ist die Arbeitsteilung zwischen geistiger und körperlicher Arbeit. Wobei die geistige Arbeit jeweils die Befehlsgewalt hat und die körperliche Arbeit die gezwungene Arbeit ist, die erzwungene Arbeit ist, die unterworfene Arbeit. Ja, das heißt, in dieser Arbeitsteilung kristallisieren sich die Herrschaftsverhältnisse heraus. Und die handarbeitende Bevölkerung ist gezwungen, eben mit ihrer Arbeit die gesellschaftlichen Verhältnisse zu reproduzieren oder sogar zu stärken. Und sich selbst wieder die Last, diese fremde Macht aufzuladen, die unterdrückenden Produktionsverhältnisse aufrechterhält. Ja? Also die Kopfarbeiter übernehmen das Kommando, die Handarbeiter müssen gehorchen und erhalten die Kopfarbeiter und erhalten das ganze System, in denen so produziert wird. Ja, weil die Kopfarbeiter dann bestimmen, was produziert wird und wie es produziert wird. Die ganze Form des Zusammenlebens ist für Marx von der Produktion abhängig. Ja, das ist eine Art, wie Menschen sich gegenseitig zu einer Gemeinschaft machen und das eben zugleich in Bezug auf die Natur. Die Lebensmittel werden produziert. Das ist die praktisch gegenständliche Lebensäußerung der einzelnen Menschen in Gesellschaft, wodurch sie sich dann eben vernetzen und verallgemeinern. Und diese Lebensäußerung und ihr Aufbau und ihre Form wirkt sich dann auch prägend wieder auf die Individuen aus. Die sind dann eingebaut in das Ganze und sind im Grunde genommen eine Funktion dieses Ganzen geworden. In der sechsten These über Feuerbach sagt Marx dann, das menschliche Wesen sei in seiner Wirklichkeit das Ensemble der gesellschaftlichen Verhältnisse. Also steht in Relation auf anderes, ist in die Produktionsverhältnisse eingebaut. Oder in der deutschen Biologie, auch recht drastisch, wie die Individuen ihr Leben äußern, so sind sie. Ja, das Äußern in Gesellschaft, im Zusammenhang, ist zugleich das Sein der Individuen. Was sie sind, fällt also zusammen mit ihrer Produktion. Sowohl damit, was sie produzieren, als auch damit, wie sie produzieren. Was die Individuen also sind, das hängt ab von den materiellen Bedingungen ihrer Produktion. Also diese Bindung an die Natur ist die Fundierung von allem, ist zugleich der Grund der Verallgemeinerung, ne, drückt sich dann so aus oder realisiert sich in der Weise, dass die Menschen geradezu ein Spielball, eine Funktion ihrer materiellen Bedingungen sind. Wobei Gesellschaft mit eingeschlossen ist. Materiell heißt nicht bloß die Natur betreffend, sondern eben Stoffwechsel zwischen Mensch und Natur und gesellschaftlich vorangetrieben. Diese Produktionsverhältnisse werden natürlich von den Herrschenden möglichst massiv erhalten und abgesichert. Die sind daran interessiert, weil ihnen ja die bessere Rolle im Rahmen dieser Verhältnisse zukommt. Aber mit den Produktionsverhältnissen verbunden ist notwendig, ohne dass es identisch ist, immer auch das Verhältnis zwischen Mensch und Natur im Sinne des Standes der technischen Entwicklung. Ja, also, wie Marx das nennt, die Produktivkräfte. Produktionsverhältnisse sind die gesellschaftlichen Beziehungen, Produktivkräfte ist die Art, wie der Mensch gelernt hat, die Natur zu beherrschen. Ja? Und wenn die Produktivkräfte nun einschließlich der fachkundigen Menschen einen entsprechenden und entscheidenden Fortschritt machen über das vorher Vorhandene, dann erhöht sich dadurch auch der Druck auf Veränderung der Produktionsverhältnisse. Also die Gesellschaft verändert sich dann, wenn die Produktivkräfte entsprechend stark verändert werden durch den technischen Fortschritt. Ja? Je stärker dieser Sprung der Produktivkräfte ist, desto massiver wird der Druck auf die gesellschaftlichen Verhältnisse, auf die Produktionsverhältnisse und schließlich führt das dann zu einer totalen Umwälzung, ja? Zu einer Revolution, die die Produktionsverhältnisse neu formiert. Also der Anstoß zur Sprengung der bestehenden Produktionsverhältnisse kommt für Marx immer von den Produktivkräften, ja? Von der Technik. Und im Rahmen dieser Entwicklung sieht Marx nun vier große Epochen, beginnend mit der asiatischen Gesellschaftsformation, wo ein Despotie herrscht, ne, ein Herrscher, der alles andere zu Sklaven macht, jetzt vereinfacht gesagt. Dann die antike Gesellschaftsformation als Sklavenhaltergesellschaft bezeichnet von Marx. Und als drittes die feudale Formation und dann, also mittelalterliches Lehnswesen und dann schließlich die kapitalistische Gesellschaftsformation. Und im Kapitalismus ist für Marx die Entfremdung am allergrößten. Und zwar hängt er das auf der Trennung von Produzenten und Produkt in der Lohnarbeit, wo die Arbeitenden mit ihrem Produkt nichts mehr zu tun haben, es einfach nur herstellen und dann wird es ihnen weggenommen und dient anderen Zwecken. also keine Subsistenzwirtschaft mehr, also die reduziert sich immer mehr. Man hat mit den, in seiner Arbeit nichts mehr mit dem Produkt zu tun, das man herstellt. Aber der Kapitalismus ist eben dann auch die letzte Epoche der Vorgeschichte und er steht schon an der Kippe zum Übergang in die herrschaftsfreie, in die klassenlose Gesellschaft. Ich möchte jetzt kurz auf die Kapitalismusanalyse von Marx eingehen, weil sie doch ein sehr bedeutender Teil ist und meines Erachtens so ziemlich das Beste an seiner ganzen Darstellung. Kann es aber nur relativ kurz machen. Die historische Bedingung für den Kapitalismus ist eine weit entwickelte Geld- und Marktwirtschaft. Also wenn nur Naturalwirtschaft herrscht, dann kann noch nicht der Übergang in kapitalistische Verhältnisse eintreten. Also eine Geld- und Marktwirtschaft, wo die Gegenstände nicht mehr für den eigenen Gebrauch produziert werden, sondern für den Verkauf am Markt, wo die Gegenstände also Waren sind, wo Warenproduktion herrscht oder jedenfalls das immer mehr überhand nimmt über die Subsistenzwirtschaft. Es geht also nicht mehr um die Produktion für den eigenen Gebrauch, für die Selbsterhaltung oder eventuell auch noch um Ware gegen Ware zu tauschen und wieder andere Ware für die eigene Erhaltung zu bekommen. Das wäre der Zyklus Ware, Geld, Ware. Man könnte die Ware verkaufen, um sich wieder andere Waren zu kaufen. Sondern es geht in erster Linie um den Erwerb von Geld selber. Das Geld wird zum universalen Lebensmittel. In einer solchen hochentwickelten Geld- und Marktwirtschaft kann man eben mit Geld fast alles kaufen. Und daher geht es darum, möglichst viel Geld zu erwerben und das Geld wieder so einzusetzen in die Produktion von Waren und deren Verkauf, dass mehr Geld rauskommt. Also das heißt nicht mehr Ware, Geld, Ware, sondern Geld, Ware, mehr Geld. Das ist dann der Hintergrund. Und wenn das Geld in dieser Weise eingesetzt wird, um sich zu vermehren, dann nennt Marx es Kapital. Das ist nicht mehr einfach bloß zweckfrei da oder für den Lebensunterhalt einzusetzen, sondern es soll immer mehr werden. Es soll sich verwerten. Und dieser Markt hat seine eigenen Gesetze, es herrscht dort allgemeine Konkurrenz. Man könnte sagen allseitige Konkurrenz. Konkurrenz zwischen Verkäufer und Käufer, aber auch innerhalb von Käufern und Verkäufern herrscht Konkurrenz. Jede Person vertritt ihr eigenes egoistisches Interesse am Markt. Es geht immer um sich selbst, was nicht ausschließt, dass man Zweckbündnisse mit anderen Personen eingeht. Man kann verschiedenster Weise zusammenarbeiten, es löst sich dann wieder auf, wenn es nicht mehr entsprechend nützlich ist. Der Gebrauchswert von Gegenständen wird am Markt zum abstrakten Tauschwert. Es geht nicht mehr darum, was ich persönlich von dem Gegenstand haben kann, wie er mir nützt, im ganz Konkreten, sondern es geht nur mehr darum, wie er sich umtauscht gegen andere Ware. Dazu muss es einen Vergleichspunkt geben und dieser Vergleichspunkt ist für Marx die durchschnittlich notwendige Arbeitszeit zur Herstellung der Ware. Also wie lang braucht man durchschnittlich bei dem Stand der Technik, um das Produkt herzustellen. Die Arbeitszeit, die drinnen steckt. Das nennt Marx die Arbeitswertlehre. Also der Wert einer Ware wird gemessen an der Arbeitszeit, die darin sich verfestigt hat. Geronnene Arbeit sind diese Waren für Marx. Und um diesen Wert herum oszilliert dann der Preis jeweils am Markt nach Angebot und Nachfrage und sonstigen Umständen. Aber das ist der Kern ist dieser Arbeitswert, der hier drinnen steckt. In einer vollständigen Konkurrenz und bei einem durchsichtigen Markt, wo man alles vergleichen kann, wird die Ware gemäß ihrem Wert, gemäß der Arbeitszeit, die drinnen steckt, verkauft und was dafür eingesetzt wird, das Geld, entspricht demselben Quantum an Arbeitszeit. Das ist ein gleichwertiger, ein Äquivalententausch. Wenn das Geben und Nehmen in dieser Weise völlig ausgeglichen ist, dann kann das Kapital weder des einen noch des anderen vermehrt werden. Wenn jetzt einer durch Betrug den anderen irgendwie schädigt, dann kann das Kapital gesamtgesellschaftlich nicht vermehrt werden, sondern was der eine gewinnt, verliert der andere. Also ist es ein Nullsummenspiel. Wenn wir also prinzipiell versuchen wollen zu zeigen, wie die Steigerung des gesellschaftlichen Reichtums möglich ist, dieser Kapitalismus ja historisch gesehen gebracht hat, dann wird es nicht ausreichen, den Tausch zu untersuchen, sondern müssen wir mit Marx die Produktion untersuchen. Die Produktion kann offensichtlich etwas hervorbringen, was vorher noch nicht da war. Nämlich mehr als bisher da war. Und das liegt auch daran, oder prinzipiell daran, dass der Aufwand für die Herstellung von Lebensmitteln im Lauf der Geschichte eben durch jeden technisch-organisatorischen Fortschritt geringer wird. Im Lauf der Geschichte wird die Arbeitszeit zur Herstellung von Produkten immer geringer. Man erspart sich vieles durch Maschinen, durch Werkzeuge und so weiter. Oder auch durch bessere Organisation der Arbeit. Und damit bleibt eine Zeit offen, wo man nicht für die Selbsterhaltung, für die Reproduktion der Gesellschaft oder der eigenen Person tätig sein muss. Es bleibt ein Spielraum, der selbst wieder eingesetzt werden kann, um mehr zu produzieren, um den Lebensstandard zu heben. Oder auch um wieder bessere Werkzeuge, bessere Maschinen zu entwickeln, herzustellen. Und in diesem Prozess erübrigt sich eben schrittweise immer mehr von der Selbsterhaltungszeit, die für eine wahre und auch für die Selbsterhaltung der Menschen notwendig ist. Es steht immer mehr Freiraum. Marx nennt das neutral bei den früheren Gesellschaftsformen Mehrprodukt. Es wird ein Mehrprodukt über die Selbsterhaltung hinaus erzeugt. Dazu ist ein Mensch imstande, weil er sich technisch voranentwickelt. Und was mit dem Mehrprodukt geschieht, darüber bestimmen eben die Herrschenden. Und meistens für ihren eigenen Gunst. Also Marx konzentriert sich jetzt im Lauf seines Werks auch immer mehr auf diese ökonomischen Zusammenhänge. Und speziell dann eben in Bezug auf den Kapitalismus, wo produziert wird in der Weise, dass eine gewisse privilegierte Schicht von der Bevölkerung über Produktionsmittel verfügt, also über Maschinen, Werkzeuge und so weiter, während ein anderer großer Teil oder der größere Teil der Bevölkerung nur seine Haut zum Markt tragen kann, nämlich seine Arbeitskraft. Also nur die eigene Arbeitskraft einsetzen und verkaufen kann auf dem Markt. Damit eben so ein Gegensatz von Kapital und Arbeit, prinzipiell bei Marx als Wesensbestimmung des Kapitalismus. Die wahre Arbeitskraft ist nun von einer ganz besonderen Art. Einerseits wird sie gekauft ganz korrekt wie jede andere Ware, wobei eben das korrekt unter Anführungszeichen zu sehen ist, denn der Mensch ist eben keine Ware, aber wird hier als Ware gekauft auf dem Markt. Und er wird bezahlt nach seinen Produktions-Reproduktionskosten, also nach seiner Selbsterhaltung, nach einem Existenzminimum. Und die Arbeitskraft wird aber dann verwendet um vieles länger, als sie dem Lohn gemäß arbeiten müsste, weil sich ja schon längst durch den Fortschritt der Technik und der Organisation herausgestellt hat, dass wir nicht mehr so viel Zeit brauchen, um uns zu erhalten. Daher gibt es immer einen großen Spielraum, die Arbeitskraft länger zu beschäftigen, länger produzieren zu lassen, als ihrem Lohn entspricht. Obwohl der Lohn korrekt ist in Bezug auf die Ware. Die Ware wird so bezahlt, wie sie für ihre Erhaltung braucht. Also hier diese Diskrepanz. Es entsteht im Rahmen der Lohnarbeit eine mehr oder weniger lange Phase, wo die Arbeitenden nur mehr für die Kapitalisten arbeiten. Weil der Mehrwert, der hier erzeugt wird, über die bloße Selbsterhaltung und über den Lohn hinaus, dieser Mehrwert fließt den Kapitalisten zu. Und wenn man dann die Kosten abzieht, also Kosten für das Konstante, also für die Maschinen und die Anlagen, Rohstoffe und so weiter und für das variable Kapital, für die Löhne, wenn man das alles abzieht, dann bleibt immer noch ein Profit. Und wegen dieses Profites wurde überhaupt die ganze Produktion eingerichtet. Wenn nicht mehr Profit bringt, ne, dann wird auch nicht investiert. Und der Verkauf selber realisiert nur diesen Profit. Der Verkauf selber produziert nichts Neues, ne, jetzt einmal abgesehen von irgendwelchen betrügerischen Machenschaften, dass man wen anderen und so hat, aber wie gesagt, das ist keine Steigerung des allgemeinen Reichtums, sondern das geht zu Lasten des einen, zugunsten des anderen. Ja. Aber von dem abgesehen, realisiert der Tausch, also der Verkauf der Waren, nur den Profit, der in der Produktion schon angefallen ist. Ja. Natürlich, wenn man es nicht verkaufen kann, wenn man keinen Markt findet, dann lässt sich der Profit nicht realisieren. Darum auch der Kampf um die Märkte immer wieder. Und die Kapitalisten stehen natürlich untereinander ebenfalls in Konkurrenz. Ja. Ein immenser Konkurrenzdruck, so wie wir vorher gesagt haben, überall egoistische Interessen, das ist natürlich jetzt genauso da und überall dadurch auch ein Konkurrenzdruck. Dadurch wird, oder deswegen wird der Profit dann auch, um überhaupt zu überleben in der Konkurrenz, wieder investiert, ne? Das werden neue Maschinen angeschafft, es werden mehr Maschinen angeschafft, es wird die technische Rüstung verbessert und es werden Rohstoffe in größeren Mengen herbeigeschafft und so weiter und Märkte erschlossen, alles immer wieder auf höherer Stufe, durch die Konkurrenz gedrängt. Und natürlich wird die Lebenszeit der Arbeitskraft ganz in den Dienst des Profitmachens gestellt. Ja? Je schneller die arbeiten, je länger sie arbeiten, je effektiver sie arbeiten, desto mehr Profit wirft die Sache ab. Ja? Daher der immense Druck auf die Arbeitenden und vor allem auch auf die Arbeitszeit. Und Marx meinte, desto effektiver wird auch die Ausbeutung, ne, weil er für diese Lohnarbeit prinzipiell den Terminus Ausbeutung heranzieht. Ne. Heutzutage nimmt man das nur für extrem schlimme Arbeitsverhältnisse. Ne. Aber nach Marx ist das überall mit drinnen, wo Lohnarbeit ist. Es gibt ein paar Ausnahmen, die dann ganz oben sitzen, die Manager, ne, sind eigentlich auch Lohnarbeiter. Ne. Aber die haben die Rolle, das ganze Werk im Laufen zu lassen, zu halten und garantieren damit, dass weiterhin viel Profit fließt. Ne. Also in dieser Situation sieht Marx den Höhepunkt der Entfremdung. Und aus dieser Situation konstruiert er sich dann eine dialektische Antithese, nämlich eben auf der einen Seite die Produktionsmittelbesitzer, die Bourgeoisie, ne, und auf der anderen Seite das Proletariat, die Arbeitskräfte. Und diese beiden führen dann jeweils auch einen historischen Höchststand dessen herbei, wofür sie stehen, nämlich die Bourgeoisie für die Steigerung der Produktivkraft, ne, weil sie ja durch den Druck der Konkurrenz immer mehr rationalisieren muss, und andererseits eben das Proletariat als global an den Rand gedrängte Klasse soll nun die Universalität, die von der Natur vorgegeben ist, musterhaft und in einem historischen Optimum entwickeln. Also eine solidarische, freie Zusammenarbeit zwischen den Arbeitenden soll sich daraus ergeben. Ne? Also auf der einen Seite Produktivkräfte werden durch die Bourgeoisie auf einen historischen Höchststand gebracht, auf der anderen Seite die Humanität, ne, oder auch die Produktionsverhältnisse, das Verhältnis Mensch zu Mensch, wird hier am höchsten entwickelt, im Proletariat, so wie Marx sich das konstruiert. Und aus dieser Antithese erfolgt dann durch die Revolution die Synthese. Ja? Wenn nun dieses humane Proletariat die Produktionsmittel übernimmt und damit die Beherrschung der Natur in die Humanität eingliedert, dann entsteht die klassenlose Gesellschaft. Ja? Das Optimum, das die Geschichte, also jedenfalls die Vorgeschichte, hervorbringen kann. Und dann haben wir eben auf der einen Seite das Reich der Notwendigkeit, gedacht als universale Naturbeherrschung, ja, und auf der anderen Seite das Reich der Freiheit, wo sich die Menschen in universaler Weise entfalten können, beziehungsweise schon entfaltet haben. Und dann gemeinsam eben in dieser freien Assoziation, die ihre Geschichte machen können. nicht mehr im Konkurrenzkampf zufällig irgendeiner Geschichte ausgeliefert sind, sondern gemeinsam wirklich die Geschichte gestalten können. Das ist eben dann die eigentliche Geschichte, die der Mensch selber macht und nicht mehr die Vorgeschichte. Also so ungefähr die Sichtweise von Marx. Und man kann aus der empirischen und historisch-gesellschaftlichen soziologischen Beobachtung heraus sagen, dass vermutlich die Kapitalvermehrung, diese Dynamik der Kapitalvermehrung und des anwachsenden Reichtums im Kapitalismus nicht anders möglich wäre als durch diese Art des Mehrwertproduzierens. Also durch die Lohnarbeit, wo der Mehrwert immer abgeschöpft wird und der immense Druck auf die Lohnarbeitenden, dass sie möglichst schnell, möglichst lange, möglichst effektiv arbeiten. Man könnte sagen, das gilt einerseits für die kapitalistischen Länder, das gilt aber auch für die realsozialistischen Länder, die es noch gibt, die es einmal gegeben hat, weil hier einfach der Staat diese Lohnarbeit organisiert, ja, und die Ausbeutung organisiert. Das sind ein bisschen andere Verhältnisse, aber prinzipiell geht es auch hier um Verwertung menschlicher Arbeitskraft für die Produktion. Ja, und zwar dann im realen Sozialismus in Konkurrenz mit dem Kapitalismus. Ja, während der Kapitalismus in sich selbst die Konkurrenz hat, haben die realsozialistischen Länder die Konkurrenz außerhalb, müssen aber dann auch entsprechend die Arbeit forcieren. Und die Bezahlung ist dem jeweils ein standesgemäßes Existenzminimum. Ja, für die verschiedenen Gruppen der Arbeiter etwas verschieden, aber prinzipiell ein Minimum, über das hinaus die Arbeitsleistung jeweils geht. Ja, das ist sehr wichtig, damit eben der Mehrwert zustande kommt. Und der Maßstab dieses Vergleichs ist die gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit zur Herstellung einer bestimmten Ware. Und in dieser Abstraktheit gilt es eben für alle Waren, einschließlich der wahre Arbeitskraft. Ja, man kann das überall anwenden, man kann alles miteinander vergleichen und dadurch dann eigentlich auch erst dieses Verhältnis feststellen, ja, dass also der Lohn nicht so viel hergibt, wie das, was wirklich gearbeitet wird. Das baut auf dieser Arbeitswertlehre auf, dieses Missverhältnis oder die Bestimmung des Mehrwerts. Marx möchte diese Arbeitswertlehre, also dass der Wert der Ware sich bestimmt oder überhaupt jedes produzierten Gegenstandes, wenn er überhaupt getauscht wird, dass er immer schon gemessen wird an der darin enthaltenen Arbeitszeit, die notwendig ist. Mir scheint das etwas überspannt zu sein. Mir scheint, dass dieser Maßstab erst dann angelegt wird, wenn eine entsprechende Konkurrenz in einer Geld- und Marktwirtschaft vorhanden ist. Also ab dem Kapitalismus der Neuzeit, wie er sich schrittweise etabliert hat, dann durch die Konkurrenz ergibt sich notwendig, dass die Produzenten gezwungen sind, in möglichst kurzer Zeit ihre Ware hervorzubringen, damit sie am Markt entsprechenden Erfolg haben können. Ja? Also durch diesen Konkurrenzdruck in der Geld- und Marktwirtschaft ergibt sich notwendig der Druck auf die Produktion. Ja? Es muss möglichst effektiv, möglichst schnell, möglichst technisch fortschrittlich produziert werden. Und dadurch entsteht dann die Tendenz auf diesen realen Wert, dass die Waren wirklich möglichst nach der notwendigen Arbeitszeit hergestellt werden und dass so und so viel Arbeit in ihnen steckt, und das ist dann ein Vergleichspunkt. Also von dort her beginnt das historische erst. Das ist meines Erachtens nicht ganz passend, wenn Marx das auf alle historischen Epochen überträgt, zum Beispiel auch auf die Antike, dann kritisiert er am Anfang des Kapitals den Aristoteles, der noch sagt, der Bedarf, der gesellschaftlich eben irgendwie intersubjektiv und intuitiv festgelegt wird. Dieser Bedarf sei das Maß, sagt Aristoteles noch, und Marx korrigiert und sagt, na, da ist noch mehr dahinter, nämlich diese Arbeitszeit ist dahinter. Die Tendenz zur Verkürzung der Arbeitszeit bei der Produktion, also zur Herstellung einer Ware, ist mit der Konkurrenzsituation als solcher notwendig verbunden. Ja? Das ist Das folgt logisch aus dem Begriff dieser Konkurrenzsituation. Wenn wir eine solche Konkurrenz für den Markt haben, dann müssen wir, dann sind wir gezwungen, möglichst effektiv zu produzieren. Und daher ist das eigentlich jetzt eine Bestimmung der Theorie, ja, eine theoretische Folge überhaupt aus dieser Interpretation der Gesellschaft, dass in ihr Geld- und Marktwirtschaft dominiert und dass hier entsprechende Konkurrenzverhältnisse bestehen. Und in diesem Begriff der Gesellschaft ist also die Arbeitswertlehre logisch impliziert. Ja? Sie ist eigentlich nur eine ideelle Größe, die ein Kürzel für den Konkurrenzdruck darstellt, unter den gegebenen Verhältnissen. Ja? Gehört zu einer Theorie, die sich in dieser Weise jetzt empirisch nicht eindeutig verifizieren lässt. Ja? Ich halte es für undurchführbar, dass man den Wert einer Ware bei der Komplexität der vorhandenen Wirtschaft nun wirklich genau bestimmen kann. Dass man bestimmen kann, was da insgesamt an Arbeitszeit einfließt. Das mag bei ganz einfachen Produkten noch möglich sein, aber im Laufe der Vernetzung dieser Produktion ist das sicher nicht mehr möglich und es ist sicher nicht möglich, alle Waren so zu bestimmen, dass man dann daraus schließen kann, dass die Theorie stimmt. Also es ist einfach eine logische Folge, eine ideelle Größe, diese Arbeitswertlehre, und sagt nicht aus, ob wirklich in der Gesellschaft das so ist. Also es ist eine Komponente einer Theorie, die einige Fakten erklären kann natürlich, aus der sich einiges erklären lässt, ne, die aber nicht durch sämtliche Fakten belegt werden kann. Ne. Es gibt immer andere Fakten, es kommt auch darauf an, welche Fakten man auswählt, aber es lässt sich einiges daraus erklären. Diese Art von Theorie spielt eine ähnliche Rolle wie in den Erfahrungswissenschaften, wo man eben auch gewisse Gründe theoretisch angibt und aus denen dann Einzelfakten ableitet und im jeweils Einzelfall sich bestätigen lässt. Eine ähnliche Rolle spielt auch die Arbeitswertlehre und die ganze Kapitalismusanalyse bei Marx. Genauer, kritischer betrachtet. Für ihn selber ist es einfach schlicht die Wahrheit. So muss es sein. Aber man kann einiges folgern aus dieser Arbeitswertlehre und aus dem Druck, der am Markt überhaupt besteht. Wer zu langsam, zu teuer, zu aufwendig produziert, verliert natürlich an Konkurrenzkraft, an Konkurrenzfähigkeit. Kommt unter die Räder. Muss zu viel einsetzen, bekommt zu wenig heraus. Und wer aber den Zeitaufwand, der allgemein üblich ist, wer diesen Zeitaufwand für die Herstellung von Waren unterbieten kann durch irgendwelche technischen Neuerungen, der macht extra Profite. Ja? Solange bis die Konkurrenz nachgezogen hat und die Gesamtproduktion auf ein höheres Produktivitätsniveau gehoben ist. Ja, dann wird allgemein alles billiger. Dann muss man wieder neu voranschreiten, um wieder zu technifizieren, zu rationalisieren und so weiter. Ja? Sie sehen auch daraus, man kann daraus erklären, wieso im Kapitalismus immer noch und noch neue Technifizierung eintritt. Ja? Auch aus diesem Grund des Konkurrenzdruckes, der die Arbeit, die Produktionsleistung reduzieren muss, die Produktivität steigern muss. Und daher insofern ganz richtig von Marx, ne, dass die Bourgeoisie für die Produktivkraftsteigerung zuständig ist und verantwortlich ist. Ja? Und aus dieser kann man dann wieder andere Sachen ableiten, ne? dass die Profitrate sinkt, ne? Weil die Arbeitskräfte immer weniger werden, die werden rausrationalisiert, ne? Aus den Maschinen ist kein Mehrwert zu holen, dann verwertet sich das Kapital immer schlechter, dann weicht es aus in die Finanzmärkte und so weiter. Also man kann eine ganze Reihe von Folgen, die sich wirklich einstellen in der Gesellschaft, kann man mit dieser Theorie ganz gut erklären. Man könnte sagen, diese Theorie ist so lang relevant und so weit relevant, als eine solche Gesellschaftsform als Kapitalismus überhaupt vorhanden ist. Ja? Sie trifft ihn ganz gut. Ich werde nachher noch ein paar Einschränkungen bringen. Marx selber hat eben die Reichweite und die Gültigkeit dieser Gesetzmäßigkeiten überschätzt, meines Erachtens. Gehen wir noch zu den philosophischen Grundlagen dieser Sichtweise. Marx hat ja zuerst philosophisch gearbeitet oder stärker philosophisch gearbeitet, dann im Laufe der Zeit mehr ökonomisch gearbeitet. Aber die Grundlagen, die philosophischen Grundlagen, die sind geblieben, die wir schon kurz besprochen haben und die starke Nähe zu Feuerbach haben. Also der Mensch als individuelles Naturwesen, der nicht in der Natur aufgeht, sondern darüber hinaus eben die Universalität der Natur selber zur Kenntnis nehmen kann und sie auch realisieren kann in seiner gesellschaftlichen Produktion. Im gemeinschaftlichen Stoffwechsel, ne? Das ist das Wesentliche der Bestimmung des Menschen. Und der Mensch sollte eben dann die Natur zu ihrer Vollendung bringen, in der klassenlosen Gesellschaft, in der herrschaftsfreien Gesellschaft. Und der Weg dorthin ist für Marx eben, wie wir gesehen haben, erkennbar. Historisch gibt es Gesetzmäßigkeiten, Produktivkräfte, Produktionsverhältnisse und die verschiedenen Gesellschaftsformen, die sich daraus ergeben. Das lässt sich nach Marx ganz deutlich erkennen. Wir sehen daraus schon, dass im menschlichen Individuum, so ähnlich wie bei Feuerbach eben auch wieder, zusammenkommen die Sinnlichkeit, die Erfahrung, die über Sinnlichkeit hinausgeht, über das Denken, die konkrete Erkenntnis von Denken und Wahrnehmung in Bezug auf die Objekte mit eingeschlossen ist, und die Universalität. Also von der Sinnlichkeit über die Erfahrung bis zur Universalität ist im Menschen, im einzelnen Individuum alles mit enthalten, kommt alles zusammen. Das haben wir bei Feuerbach auch schon gesehen. Marx fügt dem speziell die praktische Komponente noch hinzu. Was die Differenz von Sinnlichkeit und Denken betrifft, so ist sie für Marx prinzipiell im Individuum vermittelt. So ähnlich wie bei Feuerbach auch sind, die Natur bringt beides hervor, das geht eins ins andere über, das ist kein Spannungsverhältnis zwischen beiden. Und sie bricht für Marx auch nicht eigentlich im Individuum auf, diese Spannung zwischen Sinnlichkeit und Denken, sondern sie bricht auf im praktischen Verhältnis des Individuums zu seiner Außenwelt. Also durch die Entfremdung in den Produktionsverhältnissen bricht diese Spannung auf und gipfelt dann bei Marx eben im Kapitalismus, wo es die Spannung zwischen egoistischer Besitzgier auf der einen Seite gibt und gesellschaftlicher Allgemeinheit auf der anderen Seite. Das ist in den Pariser Manuskripten recht drastisch geschildert. Und diese Differenz, die also eher das Außenverhältnis des Individuums betrifft, diese Differenz wird dann eben auch durch die Aufhebung der Entfremdung überwunden. In einer klassenlosen Gesellschaft sind die Sinne ganz anders geworden. Da spricht Marx dann in den Pariser Manuskripten davon, dass die wahrhaften menschlichen Sinne nun unmittelbar in ihrer Praxis Theoretiker geworden sind. Das heißt, dass die Sinne selber sich jetzt in einer gesellschaftlich positiven Weise auf die anderen Gegenstände und auf die anderen Menschen richten, vergesellschaftet sind. Die Sinne selbst sind in ihrer Praxis Theoretiker geworden. Indem sie sich betätigen, betätigen sie sich menschlich. Sie sind wahrhaft menschliche Sinne geworden. Und es verschwindet ihm auch die Produktion zwischen Gebrauchsgegenständen und Kunstwerken zum Beispiel. Und er ist der Ansicht, dass eben in der klassenlosen Gesellschaft die Gegenstände in einer wahrhaft vermenschlichten Sinnlichkeit nie bloß pragmatisch gesehen werden, sondern immer zugleich ästhetisch. Die Sinnlichkeit hebt sich zugleich auf die Ebene der Kunst, der Schönheit. Also, damit realisiert sich nun diese Universalität. Die Spannung zwischen Sinnlichkeit und Denken fällt weg, alles löst sich in Harmonie auf. Aber die eigentliche Bestimmung der menschlichen Individuen ist eben, dass er sich sinnlich, gegenständlich durch Arbeit veräußern. Nur so kann man das erreichen. Die Arbeit selber muss dann ohne Entfremdung vonstatten gehen, aber nach wie vor das Wesen des Menschen ist, dass er sich veräußert. Wir haben schon gesehen, wie die Individuen sind, das ist, hängt ab von ihrem Produktionsverhältnis, von den materiellen Bedingungen der Produktion. Und in der Weise entsteht dann die menschliche wesentliche Allgemeinheit dadurch, dass die Menschen sich auf optimal gesellschaftliche Weise in diesen Prozess des Stoffwechsels mit der Natur einbauen, einbinden können. Also vorausgesetzt ist eben die Fundierung in der Gesamtnatur, aus der folgt, dass alle einzelnen Naturwesen auf diese universale Allgemeinheit bezogen sind. Ja? Und das soll dann eben in der vollkommenen Gesellschaft verwirklicht werden. Ja? Es ist nach wie vor eine Beziehung nach außen. Eine äußere Beziehung auf anderes, auf die Natur und auf die anderen Menschen. Und das bedeutet jetzt genau genommen, dass bei Marx das menschliche Individuum in der Relation zu anderem aufgeht. Das Individuum als solches ist eigentlich gar nicht vorhanden, sondern was vorhanden ist, ist ein, man kann sagen, ein Knotenpunkt der Beziehungen im Rahmen der Gesellschaft. Eine Relation nach außen, wobei in Natur und Gesellschaft zusammenhängen und die Relation auf beides zugleich geht. Man könnte also sagen, das ist auch wieder deutlich ähnlich zu Feuerbach, da haben wir auch schon gesehen, dass die Sinnlichkeit, die er zuerst unsagbar nennt und die ganz was anderes sein soll als die Reflexion, in theoretische Zusammenhänge einbaut, sodass die Unsagbarkeit der Sinnlichkeit sofort verschwindet. Und so verschwindet bei Marx das Individuum in den allgemeinen gesellschaftlichen Verhältnissen. Es ist also, es geht auf in diesem Produktionsprozess, in dieser Gesellschaftlichkeit, in diesem möglichst idealen Stoffwechsel mit der Natur und fällt weg als echtes anderes des Denkens. Individualität wäre was Einmaliges, was durch allgemeine Begriffe nicht gefasst werden kann und genau das ist nicht mehr vorhanden. Die Individualität geht verloren. Es löst sich eigentlich alles in reflexive Relationen auf. Es wird alles im Denken aufeinander bezogen. Wenn wir aber kein anderes des Denkens haben, dann haben wir es auch nicht mit einem Materialismus oder mit irgendeiner Alternative zum Idealismus zu tun. Sondern es ist der ganze Materialismus, wenn er so aufbaut auf empirischen Zusammenhängen, die gedacht werden, ist dieser ganze Materialismus ohnehin nur ein verkackter Idealismus. Und es passt auch dazu, dass Marx eben dann zur Interpretation des Geschichtsprozesses auf die Dialektik des Denkens von Hegel zurückgreift. Und die dann in die Geschichte hineinprojiziert. Also Thesis, Antithesis, Synthesis, diesen Prozess, den man dann im Kapitalismus so schön zugespitzt finden, Produktivkräfte durch die Bourgeoisie vertreten, Produktionsverhältnisse durch das Proletariat und dann die Synthese aus beiden ist die Revolution. Das ist ganz simpel dialektisch konstruiert. Da muss man sich zuerst schon die beiden Klassen so zurechtlegen, dass sie wirklich in diesem Gegensatz stehen und dann muss man eben auch eine inhaltliche Bestimmung der Synthese finden. Vorbild Hegel, der das so ähnlich gemacht hat. Aber natürlich, eine solche Theorie ist mit den Fakten nie vollkommen zu belegen. Es ist immer eine Art, wie von außen eben Fakten interpretiert werden. Und wenn Marx das in der Weise interpretiert, dann überlässt er sich einfach seiner historisch-empirischen Erkenntnis, ohne sie zu problematisieren. Er stützt sich dabei darauf, dass ihm in der Natur insgesamt alles vermittelt ist. Das ist Voraussetzung und daher, wie bei Feuerbach, gibt es keine gravierenden Einschränkungen, Probleme in der empirisch-historischen Erkenntnis. Sondern er meint, er könnte auf diese Weise gleich die Dinge so erfassen, wie sie sind, beziehungsweise das Wesen der äußeren Erscheinung jeweils, indem er die gesellschaftlichen Verhältnisse hinzudenkt. Dazu kommt noch die Problematik, dass wir in den Kultur- und Geisteswissenschaften ja prinzipiell auch die Subjektivität des Vorverständnisses immer mitbringen. Und von dem her dann schon die Fakten interpretieren und auswählen. Und das ist ebenfalls in Bezug auf Geschichte der Fall bei Marx. Er meint eben, dass im Einzelnen sich das Allgemeine schon zeigt, aber er interpretiert es natürlich hinein entsprechend. Es hängt davon ab, ob das Vorverständnis, von dem er ausgeht, eben wirklich zutreffend ist. Aber das nimmt er wie selbstverständlich an, indem er den Menschen eben entsprechend bestimmt hat, als Sinnenwesen, als Naturwesen, das aber gesellschaftlich produziert. Und was eben zugrunde liegt, ist diese Universalität der Natur. Das ist diese Kraft, die sich durch die Geschichte hindurch wieder vollkommen realisieren soll. Das ist das treibende Moment im ganzen Geschichtsprozess. Und von diesem Prinzip kann man aber ganz eindeutig sagen, dass es durch Erfahrung überhaupt nicht zu erreichen ist. Nicht zu gewinnen ist. Das ist kein empirischer Begriff. Also ähnliche Kritik wie vorher bei Feuerbach. Die Differenz zwischen empirischer Begrenztheit und begrifflicher Universalität. Da ist ein Bruch zwischen beiden. Das eine lässt sich noch in Bestimmungen, in konkreten Begriffen fassen. Das andere wird begrifflich nunmehr unbestimmt. Weil es als Totalität, als Universalität mit diesem Anspruch, alles in sich einzuschließen, inhaltlich nicht mehr zu fassen ist. Es lässt sich natürlich dann auch empirisch nicht verwirklichen, durch die Geschichte hindurch, so eine Totalität der Naturbeherrschung zum Beispiel. Oder wie Marx dann vorher schon in den Pariser Manuskripten schwärmt von einer völligen Identität zwischen Naturalismus und Humanismus. Natur und Mensch bilden eine vollkommene Einheit, indem der Mensch eben dann die Natur auch vollständig beherrscht und sich im Rahmen dieses Reichs der Notwendigkeit dann auch selbst vollkommen entfaltet, alle seine Fähigkeiten entfaltet. Gibt es dann einige Stellen in den Grundrissen der Kritik der politischen Ökonomie, wo immer wieder auf das hinweist, dass hier die vollkommene Naturbeherrschung vorhanden ist. Man könnte das vergleichen, also das ist im Grunde genommen Illusion. Dieser Sprung lässt sich vom Empirischen her nicht machen. Das Empirische bleibt unendlich, immer endlich. Man kann es natürlich in gewisser Hinsicht steigern, verbessern, erweitern, aber man kommt nie zur Totalität. Man kommt nie zur Vollkommenheit dadurch. Solche Steigerungen, wie Marx sie hier vornimmt, erinnern an christliche Vorstellungen der Allwissenheit oder Allmächtigkeit Gottes. Das ist auch eine Steigerung vom Begrenzten jetzt in die Totalität, die sich begrifflich nicht einholen lässt. Oder auch das Ens Realissimum, dass alle Realitäten, alle Bestimmtheiten in sich einschließen soll. Dieses Alle ist nicht mehr zu fassen. Wir landen damit in der bloßen Unbestimmtheit. Und als solche Unbestimmtheit kann es natürlich weder das Erkennen noch das Handeln fundieren. Das ist kein Prinzip für beides. Das ist bloße Unbestimmtheit, wie wir gesehen haben, von Feuerbach her schon, die identisch wird mit dem Denken selbst, mit der Reflexivität des Menschen, mit dem vorausgesetzten Denken, das alle Inhalte in sich hat und aufeinander bezieht. Und von diesem Denken her relativieren sich aber auch alle Inhalte. Man kann sie aufeinander beziehen, voneinander unterscheiden, in ihrer Endlichkeit durchschauen. Also eigentlich das, was hier Marx im Anschluss an Feuerbach als Prinzip ansetzt, ist nur die Perspektive des Denkens, die relativierende Perspektive des Denkens auf alle Endlichkeit. Das gilt natürlich eben auch für das Erkennen selber. Das Erkennen müsste sich auch in seiner Endlichkeit durchschauen. Und das gilt natürlich auch für den Versuch, die a priorische Denkform der Dialektik, die sich einfach nur aus der Dreiheit des Denkens selber ergibt, wir haben das langmächtig besprochen, diese a priorische Form jetzt auf a posteriorische Inhalte 1:1 anzuwenden. Und dort diese Dialektik hineinzulegen und konkret zu machen. Das ist allerdings eine Vorgangsweise, die schon Hegel betrieben hat. Bei Hegel die Fundierung im Denken ganz explizit, und wir haben natürlich gesehen, das Denken selber ist in seiner Absolutheit nicht zu halten, es muss sich an seiner Endlichkeit auch selbst als endlich wissen, sodass also diese Auffassung aller a posteriorischen Inhalte, wenn sie gleichgesetzt werden mit der Struktur des Denkens, immer eine Spannung bedeutet. Das lässt sich nicht wirklich vereinen. Und bei Marx läuft es aber auf dasselbe hinaus, weil ihm sein Prinzip letztlich auch mit dem Denken identisch wird. Und wenn er jetzt das in die Natur hineinlegt, in die Geschichte hineinlegt, diese Dialektik, dann macht er denselben Fehler wie Hegel. dass eine a priorische Struktur auf das andere des Denkens angewendet wird. Auf etwas, worüber das Denken nicht herrschen kann, an dem es selber begrenzt ist, an dem es seine eigene Endlichkeit hat. Der einzige Ausweg wäre, wenn man zeigt, dass wirklich das Denken absolut ist. Oder irgendwie bei Marx, wenn man zeigen könnte, dass diese Natur alles umfasst und aus der Natur selber, aus der Gesamtheit der Natur dann die einzelnen Fakten und Ereignisse ableiten. Aber genau das ist unmöglich für uns Menschen. Also von Hegel her könnte man sagen, Erkenntnis des Absoluten fundiert absolute Erkenntnis des Endlichen. Erkenntnis des Absoluten ist gleich absolute Erkenntnis. Das läuft so nicht, das haben wir ja ausführlich besprochen. Und wenn Marx das nun wiederholt, diesen Anspruch Hegels übernimmt und über Feuerbach jetzt materialistisch umwendet, dann stellt er eigentlich nur den Fehler Hegels vom Kopf auf die Füße. Aber nicht ein wirklich gültiges, bringt nicht eine wirklich gültige Theorie der Gesellschaft. Den Fehler Hegels stellt er vom Kopf auf die Füße und diese Füße sind tönerne Füße, weil sie eben bloß empirisch sind. Wenn sie wirklich diese Wahrheit beanspruchen könnten, die Marx hineinlegt, dann müssten sie ihre Wurzel im Absoluten haben. Aber dieses Absolute zerrinnt in bloße Unbestimmtheit. Aber trotzdem ist Marx eben von seiner Gesamtkonzeption her überzeugt, dass alles vermittelt ist und dass das, was er bringt, die Wahrheit ist. Ne? Und von dort her speist sich ja bis heute noch der ideologische Dogmatismus vieler Marxismen. Ne? Die glauben immer, so muss es sein und da gibt es keine Einwände und wenn Einwände, dann eben aus irgendwelchen bürgerlichen Verhältnissen heraus, ne, die das Bewusstsein des Individuums prägen.
Ja?
Ja, ja, sicher. Seine Ideologiekritik besteht darin, dass er sagt, der gesamte gesellschaftliche Überbau, alles Geistige in der Gesellschaft, ist abhängig von den Produktionsverhältnissen, ne, und wird von den Herrschenden verwendet, um diese Produktionsverhältnisse zu stabilisieren. Ja, das ist Ideologie. Und das ist insofern richtig, als Ideologie üblicherweise als Herrschaftsinstrument eingesetzt wird. Ne. Also man stellt die Bevölkerung still, man beruhigt sie, ne, vertröstet sie aufs Jenseits oder sonst irgendetwas. Ne. Und von dort her meint Marx eben, sei das ein Missbrauch des Geistigen in Bezug auf die Entfremdungssituation. Ne. Die wird beibehalten dadurch. Ne. Und darum eben auch die scharfen Schüsse gegen Religion und Metaphysik, gegen Kapitalismus. Ne. Und daher der Materialismus, der das alles eben wegkürzt.
Und dann er landet von seinem dialektischen Materialismus wieder auf eine Erlösungsreligion.
Ja, ja, wenn man so nennen will. Ne, das, er hat viel religiöse, dogmatische Komponenten in sich.
Am Ende ist er die Erlösung.
Bitte?
Am Ende ist er die Erlösung.
Naja, wird von ihm so angesetzt. Ja, ja, genau. Die klassenlose Gesellschaft ist eigentlich die Erlösung. Ne, von aller Entfremdung. Ja, ja. Schon, es ist eine säkularisierte Erlösungstheorie. Theologie, wenn man so will. Ne? Naja, und auch das, der Aspekt eben des Dogmatismus ist auch mit drinnen. Ne? Aus diesem unkritischen Vertrauen in die eigene Erkenntnisfähigkeit. Ne? Da wird es eben dogmatisch. Da stellt man dann Wahrheitsansprüche, die in Wirklichkeit nicht zu halten sind. Aber ähnliche Vorwürfe kann man eben auch Hegel machen. Ne? Der auch eine ganz konkrete Dialektik betreibt und sich damit brüstet, dass er bestimmte Negationen aufeinander folgen lässt. Ne? Weil er ihm auch glaubt, er hätte im Absoluten die Fundierung und von dort her könnte er dann alles, zumindest seiner vernünftigen Struktur nach, erklären. Ja? Das haben wir ja vorher besprochen, auch die Grenzen von Hegel. Sie sehen ja, dass wir immer wieder zur selben Problematik zurückkommen. Ne? Bei all diesen Versuchen, es bleibt eigentlich nichts als ein Denken eines reflexiven Lebewesens, das sich selber als endlich weiß und eben auch das Denken als endlich weiß. Die Problematik als solche bleibt immer. Also was jetzt die Kapitalismusanalyse betrifft, ne, das ist natürlich dann auch nicht mehr in dem Sinn einfach wahr, sondern sie ist eine Theorie, die von bestimmten Prämissen, eben von einer bestimmten Interpretation der Gesellschaft, Konsequenzen zieht. Ne? Wir haben gesehen, die Arbeitswelt wäre eigentlich eine begriffliche Konsequenz aus dieser Interpretation vom Konkurrenzverhältnis und das jetzt auf die Gesellschaft anwendet, und das ist insofern und insoweit richtig, als die Gesellschaft denn wirklich so ist, wie es das Vorverständnis annimmt. Ne? Also als die Gesellschaft wirklich kapitalistisch ist. Soweit sie es ist, soweit sie dieser Theorie entspricht, ist diese Theorie natürlich erklärungsfähig für die Fakten, die vorliegen. Ja? Nur bleibt sie prinzipiell natürlich auch immer wieder außerhalb der wirklichen Fakten, weil sie dazu ja in einer Spannung steht. Ja? Da haben wir wieder das Verhältnis von Theorie, auf der einen Seite Begründung, ja? Und auf der anderen Seite dann die beobachtbare Faktizität. Diese Spannung, die bleibt natürlich auch in einer solchen Theorie aufrecht. Ganz abgesehen davon, dass die Bestätigung eben schon nach dem Vorverständnis der Theorie gewählt wird. Ne? Ich suche mir dann schon die Fakten heraus, die meine Theorie bestätigen. Und andere übersehe ich dann. Ne? Und an die eigentliche, wesentliche Bestimmung der Gesellschaft und der Menschen kommt Marx damit insofern nicht heran, als er ja eigentlich, wie wir gesehen haben, das Individuum bloß in äußeren Verhältnissen auflöst. Ja? Und diese äußeren Verhältnisse dann als ökonomisch interpretiert. Ja? Wenn man jetzt dieser Theorie, die eben auf die bestehende Gesellschaft so weit zutrifft, soweit sie kapitalistisch ist, ja? Wobei man nie weiß genau, wie weit das geht, ja? Wenn man diese äußeren Verhältnisse jetzt noch übersteigt, dann muss man sagen, wir müssten erst zum Individuum vordringen. Wir müssten erst einmal zeigen, was die wesentliche Grundlage für die Beziehung zwischen Individuen ist. Was das Prinzip der Gemeinschaftlichkeit von Individuen ist. Ja? Auf das müssten wir durch die rein äußere ökonomische Betrachtungsweise erst voranschreiten. Dann könnte man sagen, eventuell kriegen wir auf diesem Weg einen Blick für die Gesellschaft als solche. Ja? Aber in empirisch-historischer Weise allein lässt sich das nicht erfassen. Und es wird auch bei jeder Wesensbestimmung der Gesellschaft die Spannung zum Aposteriorischen übrig bleiben. Ja? Da ist Kant sehr vorbildlich in der Hinsicht, ne? Weil er immer diesen Unterschied aufrechterhält zwischen dem, was man a priori sagen kann für die Form und über die Form, ne? Und was dann a posteriori noch hinzukommt, was die Fakten betrifft, was nie eins zu eins übereinstimmen muss. Ne? Sondern da haben wir die allgemeine Form und dann die konkreten Fakten. Es hängt auch damit zusammen, dass er eben an sich diese Erkenntnis ist immer von außen gespeist, ihrem Inhalt nach, ne? Von den Dingen an sich her und ihrer Form nach vom Subjekt geprägt, systematisiert. Ne? Aber es ist immer eine Spannung zwischen diesen beiden Seiten und die Wahrnehmung ist nie vollständig. Wir können nie alles wahrnehmen, wir können nie sämtliche mögliche Inhalte jetzt der Form unterwerfen. Es bleiben immer Lücken offen. Trotzdem bin ich der Ansicht, dass die marxische Theorie in vieler Weise treffender für unsere Gesellschaft ist als andere ökonomische Theorien. Ja? Aber sie wird natürlich, gerade weil sie Kapitalismus sprengende Ansätze in sich enthält, im Kapitalismus möglichst an den Rand gedrängt. Ja? Möglichst wenig schon gar angewendet und eingesetzt. Ja? Weil ja bei jeder Theorie, hinter jeder Theorie, ob man sie jetzt ablehnt oder ob man sie heranzieht, die Brauchbarkeit steht. Sie hat keine theoretisch vollständige Wahrheit, aber man kann sie brauchen und hinter der Brauchbarkeit stehen bestimmte Interessen. Also wird man nicht eine Theorie forcieren, die das System in Frage stellt. Daher führt die marxische Kapitalismusanalyse ein Schattendasein, genau genommen. Gerade jetzt in der Krisensituation könnte man mit Marx sehr viel anfangen, wenn man wollte. Aber es ist seltsam, dass er kaum je herangezogen wird, so am Rande vielleicht ein bisschen. Gut, wir haben also gesehen, das, was Marx als Fundierung heranzieht, ist eigentlich das Denken selber, das seine Endlichkeit feststellt oder die Endlichkeit des Endlichen aufzeigt. Und das können wir jetzt auch in praktischer Hinsicht anwenden. Ja? In praktischer Hinsicht entlarvt die Reflexion die Relativität aller inhaltlichen Wertsetzungen. Ja? Das ist auch ein Thema, das bekannt sehr stark auftritt. Ja? Das ist kein Inhalt als solcher schon gut, sondern gut ist der Wille, der dahinter steht, ne? Und aus dem heraus gehandelt wird. Und sein kategorischer Imperativ ist ein formales Gesetz, weil man inhaltlich alles relativieren kann. Ne? Das steht auch zueinander immer in Konkurrenz, der eine Inhalt und der andere. Ne? Und je nach Perspektive ist das eine besser oder das andere besser. Günstiger, brauchbarer, nützlicher. Ne? Also es sind bloß mögliche, bedingte Zwecke, was man da als Inhalte und Werte ansetzt, als inhaltliche Werte ansetzt und haben keine unbedingte Verbindlichkeit. Und das gilt auch für den eigenen Körper, weil der ja auch ein bloß veränderlicher, vergänglicher Gegenstand ist, begrenzt, bedroht, dem Untergang geweiht letztlich und daher auch von unserer Reflexion her abgewertet. Aber wenn wir keinen anderen Wert zulassen, ja, wenn wir einerseits in der Erfahrungsebene bleiben und auf der anderen Seite alle übergeordneten Werte ausklammern, als ideologisch, ja, wie Marx das macht, also was die Metaphysik, was die Religion zu bieten hat oder auch was irgendwelche anderen säkularen Wertsetzungen betrifft, was weiß ich, das Herrscherhaus als Prinzip des Handelns, ne, oder ein Volk, ein bestimmtes und so weiter, das wird ja von Marx alles distanziert. Ne? Also es bleibt eigentlich nur mehr das Empirische und sein eigenes Prinzip der Universalität. Ja? Universalität der Natur, von dort her die ganze Entwicklung und auf die hin die Entwicklung. Wenn sich jetzt gezeigt hat, dass diese Universalität nichts anderes ist als Unbestimmtheit, dann haben wir keine Alternative mehr. Ja? Dann sind wir reduziert aufs Empirische. Und im Empirischen ist alles relativ. Außer, da gibt es etwas, was besonders hervorsticht, und das ist der eigene Körper. Der eigene Körper, an den das Denken gebunden ist, spielt immer eine Sonderrolle im Rahmen der Erfahrung. Ja? Die Reflexion ist an den Körper gebunden und der eigene Körper ist für die Reflexion in seiner Sonderstellung daher immer ein praktischer Wert. Wenn wir uns also aufs Empirische beschränken, dann ist es unvermeidlich, dass der eigene Körper zum obersten Zweck des Handelns wird. Ja? Dass die Reflexion sich diesem Zweck unterwirft und für ihn tätig ist. Und das, der eigene Körper heißt die eigene Sinnlichkeit, die eigene Triebhaftigkeit und die eigene das eigene Luststreben an die oberste Stelle zu setzen. Ja? Oder mit anderen Worten, das heißt Egoismus. Wenn wir den Menschen reduzieren auf seine empirische Existenz, aber eben reflexive Existenz sehr wohl, dann ist es unvermeidlich, dass er den Egoismus wählt, wenn ihm sonst keine andere Alternative zur Verfügung gestellt wird. Und diese Alternative, die Marx gibt, ist eben unbrauchbar wegen ihrer Unbestimmtheit. Diese Universalität, natürliche Universalität, ist nicht zu halten. Und daher wird der Mensch auch praktisch dem Egoismus verschrieben. Unvermeidlich. Und die höchste Entwicklung des Menschen ist dann aber ohnehin diese Art von Konkurrenzkapitalismus, die der Marx zu vehement bekämpft. Ja? Weil ja dort der Egoismus sich organisiert. Egoismus heißt ja nicht, dass man im Kampf aller gegen alle landet, sondern man hat ja auch das Wissen davon, wie schädlich das ist. Ne? Und man kann ganz bewusst aus egoistischen Gründen verschiedene Verbindungen zwischen Menschen eingehen. Und das alles präsentiert deutlich der Kapitalismus. Ja? Da geht es um Konkurrenzverhältnisse, da geht es um wechselnde Bündnisse, um den eigenen Vorteil zu erreichen. Ja? Und das wäre dann eigentlich, wenn für Marx selber sein Prinzip zerbricht und nicht haltbar ist, wäre das die einzige Möglichkeit, was aus seinem System noch zu holen ist. Ja? Die Vollendung des Menschen im Kapitalismus. in einem egoistischen Konkurrenzkampf, der gesellschaftlich organisiert ist. Und wir sehen außerdem noch prinzipiell wieder, was ich zum Schluss auch bei Feuerbach noch gesagt habe, dass wir aus dem Idealismus nicht herauskommen. In diesem ganzen System gibt es nur reflexive Zusammenhänge und das Prinzip ist auch wieder nur das Denken selbst. Genau. Gut, soweit zu Marx. Sie sehen, in der Kritik ist es sehr ähnlich wie bei Feuerbach. Es fehlt das andere des Denkens. Es fehlt etwas von dem her, wie das Denken in die Schranken weisen könnte und möglicherweise dann durch dieses andere auch zu einer höheren Vermittlung kommen könnten, als sie das Denken zu leisten vermag. Aber es fallen beide wieder eigentlich in eine unhaltbare idealistische Begründung zurück, die dann nichts anderes ist als das Aufdecken der Endlichkeit, ein Sichwissen der Endlichkeit. Gut, ich mache jetzt doch den Versuch ganz kurz zum Willen überzuleiten. Ja, den haben wir eigentlich überhaupt nicht richtig gebraucht. Ich habe es ab und zu mal so nebenbei erwähnt. Ich weiß nicht, wie weit ich da heute noch komme damit. Gehen wir mal von dem aus, was bisher resultiert ist, in praktischer Hinsicht, nämlich dass der Mensch in seiner Praxis ein Zusammenwirken von Körper und Reflexion ist. Ja? Diese beiden Seiten. Er ist kein Tier, sondern er weiß sich als Tier und ist darum nicht Tier. Ne? Wir müssen von Hegel kennen, den Ausspruch. Und die Frage ist jetzt, wenn wir dieses endliche Denken zur Kenntnis nehmen, also ein empirisches Ich, ist dieses Ich dann wirklich dem Egoismus ausgeliefert? Ne? So wie wir es jetzt von Marx ja gesehen haben, ne? Bleibt da nichts anderes übrig. Oder wie steht dieses Denken jetzt zum eigenen Körper, der ja im Rahmen der Erfahrung wirklich etwas ganz Besonderes ist und seine speziellen Ansprüche stellt. Man kann auf jeden Fall sagen, dass das Denken zwar einen Körper hat, dass es aber nicht der Körper ist, nicht nur der Körper ist. Ne? Es hat einen Körper, aber es geht nicht drin auf. Wenn es nur Körper wäre, das Denken, dann wäre es fraglose Existenz, dann wären wir nur Tiere. Ja? Das Denken aber ist darüber hinaus ein sich wissendes Lebewesen, das sich eben auch als abgegrenzter Gegenstand, abgegrenzter Organismus gegenüber der Außenwelt erkennt und weiß, als empirisches Ich. Es ist daher ununterbrochen mit seiner eigenen Begrenztheit und Sterblichkeit konfrontiert, praktisch. In jeder Handlung stoßen wir an unsere Grenzen. Und diese Begrenztheit müssen wir gerade handelnd bewältigen. Das ist zugleich immer auch das Problem, mit dem wir dauernd beschäftigt sind, unter anderem. Und dabei können wir uns als reflexive Lebewesen auch jeweils vor der Handlung schon diese Problematik der Handlung bewusst machen. Ja? Weil wir endliche Wesen sind, wenn unsere Erkenntnis endlich ist und so weiter. Ja? Das wissen wir schon vorweg, bevor wir gehandelt haben. Also wir wissen, dass wir nicht über unbegrenzte Macht verfügen, dass wir nur ganz spezielle, relativ spärliche Fähigkeiten und Kräfte haben. Ja? Das ist die eine Seite. Wir wissen auch nie mit Sicherheit im Vorhinein, ob das, was wir tun wollen oder was wir vorhaben, was uns sinnvoll erscheint in Bezug auf die Nützlichkeit für unseren Egoismus, bleiben wir beim Egoismus einmal, ob diese Handlungen und Maßnahmen wirklich gelingen werden. Im Vorhinein kann man das nicht sicher wissen, weil das ja in die Sphäre des Empirischen hineinfällt. Und auf der Ebene des Empirischen haben wir eben eine oberflächliche Wahrnehmung und ein unverlässliches Denken. Ja? Und können es beides nie vollkommen vereinen. Daher gibt es hier keine wahre Erkenntnis und auch keine praktische Sicherheit. Wir wissen es im Vorhinein nicht. Das kann man so formulieren, dass man sagt, die Handlung steht immer im Vorhinein im Risiko der Mittel. Die Handlung selber ein Mittel, um irgendeinen Zweck zu erfüllen. Und es ist immer riskant, Man weiß nie genau, ob der Zweck auch wirklich erfüllt werden wird. Ob die Handlung adäquat ist, ob sie ausreicht, ob sie vielleicht überhaupt in die falsche Richtung geht. Und wenn man das jetzt länger reflektiert und mehr überlegt, mehr Komponenten mit einbezieht, mehr Eventualitäten durchspielt, also noch mehr Probehandlung vorwegnimmt, dann wird es natürlich auch nicht sicherer. Die Reflexion kann das Problem nicht lösen. Sie kann es nicht beseitigen. Sie kann dieses Risiko nicht auskernen. Wenn sie lang genug überlegt, kann es sogar sein, dass ihr das Risiko immer noch deutlicher wird. Dass sie draufkommt, das geht nicht anders. Das Risiko ist eben vorhanden. Also mit Sicherheit ist nie vorherzusehen durch Reflexion und auch durch Wahrnehmung, durch empirische Überlegungen, ob die Handlung für einen selbst nützlich oder schädlich sein wird. Es kann genau das sein, was man sich wünscht, was man sich vorstellt, und dann im Nachhinein zeigt sich, das war das Verkehrteste, was man tun konnte. Das schlägt zurück und man hat einen furchtbaren Nachteil davon. Die Frage ist jetzt, wie soll sich das Ich über diese Schwierigkeit hinwegsetzen? Wie soll es drüber hinwegkommen, damit überhaupt eine Handlung zustande kommt? Selbst wenn wir jetzt überlegen, die Reflexion abzubrechen, dann können wir auch das wieder unendlich lang reflektieren. Sollen wir abbrechen oder sollen wir handeln? Selbst wieder ein Reflexionsproblem. Das Alltagsbewusstsein kann da nie sicher sein, ob Ihnen doch noch was einfallen wird, was eine Aufklärung bringt und eine mehr Sicherheit bringt. Das philosophische Bewusstsein könnte eigentlich sagen, es ist ohnehin hoffnungslos, wir kommen nie zu einer Lösung. Wir können überhaupt nie die günstigste Handlung ableiten aus dem Denken, also lassen wir es überhaupt gleich bleiben. Also handeln wir überhaupt nicht mehr. Mit anderen Worten, wenn wir nur aus Körper und Reflexion bestünden, dann hätten wir noch nie gehandelt. Weil eben dann nur eine erfolglose Reflexion unmittelbar umkippen würde in eine unbeherrschbare Bedürfnisbefriedigung. Weil der Durst, der Hunger und so weiter zu groß wird und man dann ohne Reflexion einfach umkippt ins Animalische. Und wenn man dann seinen Hunger und Durst gestillt hat, kippt man wieder zurück in die Reflexion, in die Erfolglose. Also wäre kein Handeln. Handeln ist ja aus Wissen heraus gezielte Tätigkeit. Aber ein solches Hin- und Herschwanken zwischen beiden, das wäre keine Handlung. Also wir hätten noch nie wirklich gehandelt. Weil der reflektierte Körper keine eindeutige Anleitung zum Handeln gibt. Das war aber eigentlich der Ausgangspunkt, Egoismus. Wenn wir Egoismus aufbauen auf Reflexion und Körper, dann kommen wir nicht zum Handeln. Dann relativiert sich das dermaßen, dass Handeln als solches unmöglich wird. Weil wir aber immer schon gehandelt haben, das ist jetzt das Faktum, das dem entgegensteht, muss es in uns eine Instanz geben, die dieses Handeln ermöglicht. Die sich über das Risiko der Mittel hinwegsetzt und einfach die Reflexion abbricht und trotzdem handelt. Und diese Instanz, die es geben muss, wenn wir sonst noch nie gehandelt hätten, diese Instanz ist der Wille. Also der Wille kann nicht identisch sein mit dem Denken. Weil das Denken nie dazu imstande ist, eine Handlung zu setzen. Der Wille muss in sich eine Kraft haben, eine Entscheidungskraft, eine entscheidende Kraft des Übergangs von der Möglichkeit, die das Denken eröffnet, zur Wirklichkeit einer ganz bestimmten Handlung. Er muss eine Kraft haben oder mitenthalten, die über dem Denken steht. Er muss über das Denken hinausreichen. Denn das Denken für sich allein käme nicht zu einer Handlung. Wenn er nur Denken wäre, dann wäre er halt sich selbst vorausgesetzt, dann würde dieses Denken sich auf sich beziehen. Aber es könnte dadurch eigentlich immer nur seine eigene Endlichkeit feststellen und sich bestimmen als das, was die eigene Endlichkeit weiß und diesem Wissen selbst wieder vorausgesetzt ist, dieses Wissen weiß und so weiter. Also unendlich sich selbst vorausgesetzt ist, unendlich sich auf sich bezieht, aber zu keiner Lösung kommt. In diesem ganzen Prozess immer nur im Bereich der Möglichkeit stecken bleibt. Also wenn wir das Denken identifizieren mit dem Willen oder den Willen mit dem Denken, dann kommen wir nicht zu einer Handlung. Und wenn Hegel sagt, dass der Wille ist das sich selbst bestimmende Denken, dann ist das so nicht zu halten. Weil das Denken, wenn es sich bestimmt, dann fasst es sich einfach und macht es sich bewusst. Mehr kann es nicht an Bestimmung. Das kann es ein bisschen analysieren und zu anderen Beziehung setzen. Bleibt immer im Rahmen der Möglichkeit. Und in diesem Rahmen der Möglichkeit resultiert immer nur die Relativierung aller dieser Werte- und Handlungsoptionen. Also, wir kommen nicht zu einer Entscheidung durch das Denken.
Ist dann Denken nur noch Reflexion?
Ja, ja, Denken ist Reflexion. Ja. Jetzt haben Sie mal gerade was ich noch schnell sagen wollte, haben Sie mir jetzt verjagt. Jedenfalls, das Denken hat eine unendliche Relativierungskraft, ja, aber es hat keine Entscheidungskraft. Es kann aus den vielen Möglichkeiten von sich aus nicht auswählen. Eben wegen dieses Sprungs, das Denken steht drüber und ist was anderes als die Inhalte. Und die Inhalte werden durch das Denken alle relativiert, aufeinander bezogen, miteinander verglichen, aneinander eingeschränkt. Aber sie können nicht dezidiert ausgewiesen werden, abgeleitet werden, das ist die günstigste Handlung, das ist der eigentliche Sinn. Und deswegen brauchen wir zusätzlich den Willen. Jetzt haben wir wenigstens das erste Mal in dem Semester dieses Thema angesprochen. Ich werde nächstes Mal das noch ein bisschen ausführen, ja, und einen kurzen Blick auf Stirner werfen. Gut, danke für heute.